geboten hat, Anstöße gegeben hat, einfach zu sagen, danke Jesus. Dass Türen aufgetan sind, dass wir ihn erkennen können, aber gerade durch unser Reagieren, durch unser Danksagen tun wir ja weitere Türen auf. Mir ging es so, dass als der Yannick hier vorne stand, habe ich gedacht, danke für diesen jungen Mann und danke, dass so ein Youngster den Mut hat, von der Ewigkeit zu reden. Da reden ja sonst nur die alten Omas noch von. Fand ich richtig toll. Danke für die, die hier vorne gestanden haben. Manche davon haben diese Woche hier öfters Zeit verbracht. Gestern, die Tage vorher geübt, andere Arbeit mitgemacht. Das ist einfach schön, das ist ein Geschenk. Dass Menschen sich einsetzen, ihre Zeit hingeben für Gott, damit andere Freude haben, um anderen zu dienen, um anderen wohlzutun. Danke für die Überlegungen, für die Musikauswahl und natürlich danke für das, was Jesus getan hat. Und sie haben da mitgeholfen, dass uns dafür der Blick frei gemacht wird. Wir können natürlich auch, ich sage das jetzt mal, um ein bisschen das kritischer zu formulieren, wir können natürlich auch sitzen und sagen, mal gucken, wie er das macht. Naja, halbwegs. Wir können natürlich auch das Brot muffeln und denken, gab schon mal Besseres. Das war jetzt keine Kritik, das war nur ein Beispiel. So, und wir können es nehmen als Anstoß zum Danken. Und ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, ob wir diese Anstöße, ob wir darauf reagieren, ob wir wirklich was erleben, ob was in unseren Herzen ankommt. Wir wissen ja, dass, heute ging es ja sogar schon um König in Polen, Jesus. Wir wissen ja, dass Repräsentanten eines Staates, Politiker, Kanzler, Präsidenten immer wieder diplomatische Empfänge haben und dann ganz viele Diplomaten aller Länder in ihrem Sitz empfangen müssen. Da gibt es eine interessante Anekdote aus den 30er Jahren von dem damaligen Präsident Roosevelt in den USA. Das gehörte auch zu seinen Pflichten, eben dann die persönliche Begrüßung. Das heißt, da steht eine ganze lange Schlange von Menschen, die darauf warten, dem Präsidenten die Hand zu schütteln. Und er muss bei jedem irgendwas Persönliches Nettes sagen. Und er mochte diese Empfänge überhaupt nicht. Er war so ein bisschen eher auch ein Muffel, dem fiel auch nichts so ein, war auch nicht so kreativ, so in dieser kommunikativen Ebene. Jo, und er mochte sie also nicht, weil es eben erwartet wurde, dass er freundliche Worte sagt. Und er mochte es noch aus einem anderen Grund nicht. Er wusste, das geht so am Fließband, das wird so und so nicht gehört, was er sagt. Das geht so schnell unter, die Leute rücken nach, die Spannung steigt bei jedem, der gleich dem Präsidenten die Hand schütteln kann. Dann ist das vorbei und dann, jo. Und er hat dann das so gemacht, damit es für ihn nicht ganz so, was weiß ich, anspannend oder langweilig oder unerfreulich war. Er hat diese Empfänge genutzt, um Kommunikationsexperimente zu machen. Das, was ich jetzt erzähle, das soll stimmen. Und zwar sagte er dann so zum Beispiel, wenn er jemand die Hand gab, herzlich willkommen und wussten Sie schon, heute Morgen habe ich meine Großmutter ermordet. Als Erwiderung bekam er dann Höflichkeitsfloskeln zur Antwort, zum Beispiel, wie schön oder das haben Sie aber gut gemacht. Das soll tatsächlich passiert sein. Nur eine einzige Person hatte richtig zugehört, auch ein ausländischer Diplomat, der dann auch sehr diplomatisch erwiderte, ja, Herr Präsident, ich bin sicher, dass Ihre Großmutter es verdient hat. Dieses nicht richtig zuhören, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Ich habe mich auch schon da so oft mit beschäftigt, weil man das ja ganz oft erlebt. In Gesprächen, dass man sich an Teile nicht mehr erinnern kann oder dass irgendwas anders angekommen ist, als man gesagt hat, dass Missverständnisse auf dieser Ebene entstehen. Und dann überlegt man sich natürlich wodurch und das hat immer was mit dem Punkt Aufmerksamkeit zu tun. Ich sage immer, wenn ich draußen stehe und jedem die Hand gebe und einer sagt mir zwischen Tür und Angel irgendwas Wichtiges, kann sein, dass ich da nachher nichts mehr von weiß, weil meine Aufmerksamkeit nicht von der anderen Stelle losgekommen ist. Das ist so, man hat da seine Grenzen, aber es gibt viele andere Dinge. Bei den Leuten, von denen wir gerade gehört haben, bei dem Präsidenten, bei dem Empfangen, ich denke, das hat was mit der Erwartung auch zu tun. Absurdes erwartet ja sicher keiner der Gäste. Und die meisten haben wahrscheinlich, falls sie es überhaupt gehört haben, richtig, und das nicht an ihnen ganz vorbeigegangen ist, weil sie es eben nicht erwartet haben, gedacht, sie hätten sich verhört. Es gibt auch in Gesprächen über Inhalte des christlichen Glaubens so ein vergleichbares Phänomen. Viele Inhalte sind so fremd geworden, oder auch fremd geblieben, dass dafür keine dass es dafür keine Hörfähigkeit gibt, weil keine Erwartung dahingehend mehr vorhanden ist. Ich habe mich darüber auch heute Morgen gefreut, dass das hier anders war heute Morgen schon. Aber wenn ich irgendwo im Gespräch mit Leuten vom Advent rede, verstehen alle Weihnachten. Und wenn ich von Weihnachten rede, konkret, und ich rede da jetzt nicht von Geschenken, sondern ich rede von: Freut euch darüber, dass der Retter da ist. Gott wird Mensch und wir haben Hilfe und wir haben den lebendigen Herrn unter uns. Gott zeigt seine Liebe und Zuwendung, wie wichtig wir ihm sind. Fürsorge, Liebe Gottes wird erkennbar. Dann merke ich, das wird gar nicht gehört. Wenn ich nur das Wort Weihnachten gebraucht habe, trotz der anderen Dinge, dann ist das in den eingeschliffenen Bahnen des Denkens: Geschenke, Feier, Essen und so weiter und so fort. Aber es geht darum, wenn ich Advent sage, hören viele sofort Weihnachten. Die Adventszeit ist aktuell im Denken der meisten Leute schon der Beginn der Weihnachtszeit. Unsere Warenangebote, Dekorationen, Fernsehsendungen zeigen das sehr deutlich. Und wir sind ja schon selber auch durch den Kauf von Geschenken und die Überlegung mit Weihnachten befasst. Bei 7 Kindern, 5 Schwiegerkindern und 9 Enkeln muss man früh genug anfangen, mit Weihnachten sich zu beschäftigen und wieder mit diesem Aspekt sich zu beschäftigen. Und deswegen fand ich das gut. Heute Morgen klang das ganz deutlich an: Advent. Wir sind im Advent. Und ich möchte sagen, was ist der Advent für mich persönlich? Es ist eigentlich, oder ich will es anders sagen, Advent heißt für mich eigentlich Hoffnung. Es ist die Zeit, die mir den Anschluss gibt, darüber nachzudenken, von welcher Hoffnung wir eigentlich leben. Wir sind jetzt in der Zeit des Advents und diese Zeit will uns unter anderem die Frage beantworten, die wir doch im Alltag auch ganz oft stellen. Auch wenn wir uns das vielleicht jetzt gar nicht so bewusst sind, aber welche Zukunft liegt vor uns? Und worauf können wir hoffen? Das beschäftigt uns doch an ganz vielen Stellen. Natürlich immer wieder ganz besonders angestoßen wird uns das zum wichtigen Thema, wenn die Zukunftsperspektive durch irgendetwas dunkel erscheint. Mitten in dunklen Tälern stellt sich die Frage nach der Zukunft. Mitten in den dunklen Tälern. Und wir formulieren das vielleicht anders, dass wir nach dem Licht am Ende des Tunnels suchen und das so bezeichnen würden. Aber darum geht's. Der Advent, da geht's darum, dass die Frage nach der Zukunft beantwortet wird. Worauf können wir hoffen? Jesus Christus ist nicht nur vor über 2000 Jahren in diese Welt als Mensch gekommen, Weihnachten, und hat sich selber für uns hingegeben. Karfreitag, Ostern haben wir das im Blick. Jesus hat uns da den Zugang zu dem einen lebendigen Gott geschaffen. Jesus und sonst niemand und nichts in der Welt kann uns den Zugang zum Vaterherzen Gottes öffnen. Jesus hat uns auch eine andere Gegenwart geschenkt. Und eben eine völlig neue Zukunft. Er ist jetzt bei uns durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Der Tröster ist hier. Er ist erfahrbar, auch mitten in allen Herausforderungen, auch in Leid- und Notsituationen. Er ist unsere Hilfe. Darin wird er ganz konkret in seinem Wirken. Aber er ist auch der, der uns sagt, von welcher Hoffnung wir leben dürfen. Worauf darf ich hoffen? Ein Mensch, das wissen wir auch, und das merken wir immer stärker in unserem Leben, je reifer wir werden, je herausfordernder wir werden, je mehr Verantwortung wir tragen, je mehr wir uns auch mit allem auseinandersetzen müssen, was zum Leben gehört. Ein Mensch ohne eine vitale Hoffnung, eine reale Hoffnung, ist erbarmungslos in diesen herausfordernden Realismus seiner Gegenwart gefangen. Wenn ein Mensch sich ganz unten befindet, dann ist er auf einmal wieder hörfähig. Wenn ich dann mit ihm rede, ich rede dann jetzt nicht vom Advent, den Begriff würde ich dann in der Regel nicht gebrauchen, aber wenn ich ihm wieder was von Christus erzähle, was Gott tun kann, was Gott tun will und was Gott tun wird, dann merke ich auf einmal unter diesem Aspekt Hoffnung, dass er wieder zuhören kann. Und ich habe das auch immer wieder gesagt, der Anknüpfungspunkt für das Evangelium, für das Jesus rettet und das Jesus befreit, dass er unser Leben verändert, dass er uns mit Gott versöhnt, das ist Not. Ansonsten hörst du dran vorbei. Ansonsten sagt dir das gar nicht viel. Ich höre das genau oft so. Durch eine Krebserkrankung habe ich mich zum ersten Mal gefragt, das sagte mir ein Mensch fortgeschrittenen Alters, was kommt danach? Was kommt danach? Worauf kann ich hoffen? Was bringt mir mit dieser Gegenwart die Zukunft? Und da kann man von dem reden, von dem, was Gott uns als Hoffnung zusagt. Und wir erleben das ja, auch wenn das oft vorher gehört worden ist, das war ihm bestimmt nie an ihm vorübergegangen, das hat er bestimmt gehört durch seine christliche Sozialisation und alles Mögliche, aber das war nie richtig angekommen. Und ich habe mich manchmal darüber gewundert, gerade als junger Christ, wenn ich älteren Christen begegne, wenn die vor Herausforderungen standen, die zum Leben dazugehören, und vorher war es ganz deutlich, sie sind gute Bibelkenner, sie wissen ganz viel, das war wie weggeblasen. Sie mussten das nochmal neu entdecken, nochmal neu sich richtig mit verbinden. Sie mussten sozusagen dann diese Tür durchschreiten und diesen Raum betreten für ihr persönliches Leben. Vorher war das nur Wissenskapital irgendwo. Aber Wissen ist flüchtig, steht uns nicht jederzeit zur Verfügung, verblasst. Mit seinem ersten Kommen hat Jesus uns den Weg und die Tür aufgetan, sodass wir die Möglichkeit haben, mit dem lebendigen Gott zu leben, Töchter und Söhne Gottes zu werden und zu sein. Mit der Gewissheit auf seine Wiederkunft, und das heißt auf eine Vollendung all dessen, was er begonnen hat, schenkt er uns eine Hoffnung, die nicht zu Schanden wird und die uns nicht zu Schanden werden lässt. Je mehr wir mit der Unvollkommenheit und der Vorläufigkeit des Lebens konfrontiert werden, umso heller leuchtet diese Hoffnung in unser Leben, wenn wir dafür die Augen öffnen. Heute versumpfen viele Menschen, leider auch Christen, in ihrer Vergangenheit, aber auch in ihrer Gegenwart. Und wir fallen auf die Vertröstung, auf das Diesseits rein, weil der Glaube an ein Leben nach dem Tod, der Glaube an die Gerechtigkeit Gottes, die triumphieren wird am Ende der Zeit, verdunkelt ist durch ganz viele Versprechungen für heute, für unser Heute. Wir können auch die Sache anders angehen, mit einer anderen Frage, die uns auch hineinführt in das Zentrum dieses Gedankens, Advent, Hoffnung. Welche Bedeutung hat die Wiederkunft Jesu für dein Leben? Ganz konkret. Wo bist du mit deiner Existenz da angebunden und lebst davon, von dieser Wahrheit, von dieser Wirklichkeit? Wir können auch fragen, wie denkst du, wie betest du? Herr Jesus, komm bald oder Jesus, komm nicht so bald, aber schick Erfolg, Problemlosigkeit, eine Ehefrau und ein Ehemann, jetzt nicht beides, ne, ich will das auf einmal, sondern nacheinander wäre genauso gefährlich, ja. Das ist schon wieder Glatteis. Irgendeiner reißt nachher auch meine Aussage aus dem Zusammenhang, der hat gesagt, Mann und Frau und so. Oder ich habe mich das auch anders gefragt. Ich habe gefragt, freue ich mich eigentlich, wieder einen Tag näher am Ziel zu sein, näher an der Vollkommenheit zu sein? Freue ich mich auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, auf die Vollkommenheit? Alles, was wir hier bereits an Handeln Gottes als Segen, als Hilfe, als sein Reich erleben, wird in dieser neuen Welt zum Ziel kommen und perfekt vollendet sein. Und ich denke, da will ich doch eigentlich hin. Das ist es doch, was ich eigentlich suche und wünsche. Die Sehnsucht ist doch in uns allen ganz real, jeden Tag, in ganz vielen Situationen. Wir wollen doch endlich Ungerechtigkeit hinter uns haben. Wir wollen doch endlich das hinter uns haben, dass uns Menschen wehtun und verletzen, dass wir in Konflikten leben, dass jeden Tag irgendein Schwert der Probleme über unserem Leben hängt und wir ständig Krisenbewältigung vollziehen müssen, oder? Wollen wir doch eigentlich raus. Wir wollen doch raus aus der ständigen Konfrontation mit Leid. Wollen wir doch raus aus all dem, was unvollkommen ist. Und Gott hat uns eingeladen zu einer vollkommenen Welt. Und in der Hilfe, die hier zeichenhaft von Gott passiert, Heilung, Befreiung, Wunder, materielle Fürsorge, alle möglichen Dinge, dass Gott Wege hat, wo sonst keiner Wege hat, haben wir alles erlebt. Da ist die Sehnsucht doch noch mehr gewachsen. die ist dadurch doch noch nicht satt geworden, weil das Leben weiter kompliziert bleibt. Weil wir, auch wenn Hilfe da ist und auch wenn manches Problem gelöst ist, noch ganz viele andere Probleme Schlange stehen. Und wenn du klargekommen bist mit der Bosheit eines Menschen, der dir wehgetan hat, da steht noch eine ganze Schlange anderer, die warten nur darauf, dir auch weh zu tun. Weil das ist ein Teil der gefallenen Wirklichkeit. Da will ich doch hin. Ich will doch dahin, wo das vorbei ist, wo es das nicht mehr gibt, wo das kein Thema mehr ist, wo das nicht mein Tag bestimmt, wo das nicht diese ständige Anspannung schafft, die Traurigkeit, den Schmerz. Die Erfahrung, dass der lebendige, liebende Gott mit seinem ganzen Wesen, seiner ganzen Liebe jetzt und hier schon in den Gläubigen Wohnung genommen hat, die haben wir und die ermutigt uns auch immer wieder. Und da hat Gott schon Tatsachen geschaffen in uns, an uns. Das ist eine Wirklichkeit, die wir haben dürfen. Aber da gibt's doch noch mehr. Da gibt's doch noch mehr. Und ich will das nur als Randbemerkung sagen, vorsichtig, wenn Christen versprechen, dass dieses Mehr Wirklichkeit wird in dieser Zeit und in dieser Welt. Dass hier das Himmelreich auf Erden aufgerichtet wird. Vorsichtig. Das hat sich nirgendwo erfüllt. Auch wenn es eine Nische und eine Insel gab, vielleicht für eine Zeit, für ein paar Jahre, sind sie damit nicht rausgekommen aus den anderen Nöten und Problemen dieser Welt. Haben weiter mit Ungerechtigkeit zu tun gehabt, sogar mit ihrer eigenen Problematik, ihrer eigenen Unvollkommenheit. Haben sich weiter wehgetan und all das. Das nicht. Das heißt aber auch nicht, jo, wir ziehen uns jetzt zurück, wir mauern uns ein und minimieren dadurch vielleicht die Probleme, um dann endlich in den Himmel zu kommen. Wir sind gesandt, hier in dieser ganzen Welt auch auf die Nöte zu reagieren und da zu helfen. Aber wir schaffen damit nicht eine neue Welt, sondern nur zeichenhaft das, was das Reich Gottes letztlich ausmacht. Ein Ort des Heils, der Liebe, der Fürsorge, all das. Aber wer sich mit auf den Weg macht und mit hineinnehmen lässt, der wird merken, es ist immer zu wenig. Es ist so viel Not da. Gestern habe ich einen kleinen Jungen gesehen im Fernsehen, 2 Jahre alt, schwarzes kleines Kerlchen, splitternackt stand er in Nigeria, in der Hauptstadt, auf der Straße, fast verhungert, spindeldürr und war am Tanzen vor den Leuten, 2-Jähriger, von seinen Eltern rausgeschmissen. Und da ist das so, man hat einen Aberglauben, wenn irgendein Unglück über die Familie kommt, die Ernte hat nicht geklappt, man hat den Beruf verloren, dann ist ein Kind schuld. Kinder lassen die Dämonen in die Familie kommen und lassen das Böse in die Familie kommen. So ist der Aberglaube. Und dann schmeißt man die Kinder raus. So ein 2-jähriges Kerlchen. Und Gott sei Dank hat ein Mensch sich von Gott bewegen lassen, dieses kleine Kerlchen zu nehmen, in ein Krankenhaus zu bringen. Man hat ihn aufgepäppelt, er war kurz vorm Tod. Hat ihn aufgepäppelt, ist ein gesunder kleiner Junge, ein Mensch, der von Christus dazu bewegt war. Das ist unsere Aufgabe und unser Platz, nicht die Augen zuzumachen, sondern den auch einzunehmen. Aber da sind noch so viele andere. Wir schaffen dadurch keine neue Welt. Das müssen wir einfach sehen. Aber es gibt doch noch mehr. Und daraus wächst eine lebendige Zukunftshoffnung, eine aktive und frohe Erwartung aus dem Meer der ausstehenden Verheißungen. Und ich kann das für mich sagen, das ist mir auch nicht so immer gegeben und immer so leicht gewesen, aber ich hebe jetzt oft meine Augen auf. Das habe ich früher nicht getan. Weil ich Gott kennenlernen konnte, hebe ich meine Augen auf und schaue hinauf und frage erwartungsvoll, was darf ich hoffen? Welche Zukunft liegt vor mir? Und hab da schon den Vorgeschmack auf der Zunge und merk, wie die Sehnsucht wächst. Der Apostel Paulus hat den Christen in Thessaloniki, also in Thessalonich geschrieben, was uns persönlich gilt. Es steht in 1. Thessalonicher im Kapitel 5, die Verse 1 bis 8. Ich lese das mal aus der neuen Luther-Übersetzung 2017. Ich habe den Text mal abgeschrieben. Ich habe die selbst noch nicht. Von den Zeiten und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch kommen könnte. Denn ihr seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts. Die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein und angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Das ist wunderschön, wenn man das sagen darf. Das hat mich richtig erbaut, muss ich sagen. Ihr aber seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Das ist unsere Wirklichkeitsbeschreibung. Wozu gehören wir? Was sind wir? Und dann habe ich gedacht, ist es nicht eigentlich überraschend, wie traurig, wie pessimistisch, wie niedergeschlagen geradezu hoffnungsarm Christen leben können und sein können? Manchmal regelrecht versumpft in den Schreckensszenarien dieser Welt. Das Weltende wird nur als ein einziges Horrorszenario gezeichnet. Wir denken an die Zukunft nicht mit Freude, sondern mit Angst. Passt das eigentlich, habe ich mich gefragt. Wenn ich so eine Zukunftshoffnung habe, passt das, dass ich an die Zukunft denke mit Angst? Dass ich morgens aufwache und schon an den Tag denke und Bauchschmerzen kriege bei all dem, was passieren kann und was über uns hängt schon wieder? Passt das eigentlich zu der Tatsache, dass Christus der Herr ist? Und passt es zu der Tatsache, dass er eine neue Wirklichkeit schaffen wird? Gerade wenn ich in die Zukunft blicke. Auch mit der Bibel in der Hand können wir gruseligste Untergangsszenarien ausmalen und die Zukunftssorgen regelrecht anheizen. Wir wissen, die Systeme der Welt wanken, der Terror nimmt zu, der Islam wird uns hinwegfegen, die Ressourcen der Mutter Erde können ihre Kinder nicht mehr ernähren. Ich glaube, der Mensch verbraucht 1,6 Mal die Ressourcen im Jahr, die die Erde hat. Das heißt also immer mehr, als zur Verfügung steht. Da kann man rechnen, dass es endlich ist. Ja. Und gleichzeitig habe ich gedacht, jeder schaut in seinen Kochtopf. Das ist jetzt ein Bild, ne? Ich schaue da gar nicht rein, muss ich ehrlich sagen. Und die Wirklichkeit ist so, der noch so voll ist wie früher nie. Nur mal als Bemerkung zu unserer Gegenwart. Und sieht die Suppe, die dick ist wie nie. Immer dünner und weniger werden. Der Sorgengeist umschlingt uns und die frommen Sprüche tun das ihre. Der Antichrist kommt, die große Trübsal, der große Abfall vom wahren Glauben. Die Warnschilder werden hochgehalten. Man ist vielleicht an manchen Stellen wachsam und will das christliche Abendland retten. Und was mir aufgefallen ist bei all dieser Betonung von dem, was alles noch kommen kann, nehmen wir es mal jetzt an Wehen, an schlimmen Zeiten, vor dieser Zukunft, hat uns das den Blick verdunkelt, dass wir nicht die Hoffnung sehen und uns freuen auf die Zukunft, sondern dass wir Angst haben. Die Freude auf den großen Tag der Wiederkunft unseres Herrn ist verloren gegangen, oder? Furcht sieht die Krisen immer vergrößert. Hoffnung erkennt aber die Chancen in den Krisen und sieht hindurch auf das Ziel. Ich habe so gedacht an Erfahrungen, die wir gemacht haben in unseren Schwangerschaften. Ich beziehe mich da mal mit ein. Das war jetzt auch wieder ein bisschen überzeichnet so, wenn das dann klar war, Bärbel ist schwanger, wieder schwanger, war schon ein Problem für manche Leute. Die Bärbel ist schwanger und dann haben wir ganz viele Geschichten erzählt gekriegt, wie schlimm das alles ist und was alles passieren kann. Und wie furchtbar das sein kann, wenn man nachher so einen dicken Bauch und Mühsal und alles Mögliche und was alles für Risiken bei der Geburt bestehen und alles Mögliche. Ist das nicht so, dass wir den Blick darauf richten dürfen, was für eine Beglückung das ist, wenn ein Mensch geboren wird? Ein gesundes Kind, an dem alles dran ist. Und ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, das waren die beglückendsten Augenblicke für mich, die ich überhaupt kennengelernt habe in meinem Leben. Wenn das Kleine da war, und wir es in der Hand halten konnten. Das sah noch nicht unbedingt schön aus und alles Mögliche, aber das geht so tief. Ich bin nicht der Heuler, aber ich habe geheult vor Glück. Wie schön ist das? Wie schön ist das? Aber die Geschichten, die aufgebaut wurden, waren Horrorszenarien. Horrorszenarien. So ähnlich ist das auch. Wir verstellen den Blick für das, worauf wir hoffen dürfen, wie unsere Zukunft aussehen wird. Durch unsere Horrorgeschichten. Ich will nicht die Gegenwart und ich will nicht manches schönreden. Es sind Wehen, so wird das ganz realistisch beschrieben, durch die wir hindurch müssen. Aber der Blick vom Wort Gottes her und der Blick vom Geist Gottes her wird auf das gelenkt, was uns geschenkt wird. Wenn wir diese Sache auf die persönliche Ebene holen, dann merken wir, wir haben Ängste. Und da könnte man unendlich lange drüber reden, worin wir alle ängstlich sind. Und was vielleicht mancher denkt, dass das gar nicht mehr ein Thema unter uns ist. Was mir aber wieder oft begegnet und nicht nur bei ganz alten Leuten in den letzten kritischen Stunden, ist die Frage, werde ich in den Himmel kommen, wenn ich sterbe? Anders formuliert, aber ich formuliere es mal so klassisch. Wie werde ich vor dem Richterstuhl Gottes bestehen? Wird es reichen? Dann entsteht auf einmal bei einem Thema, wo ich in Gewissheit leben darf, entsteht eine neue Angst. Eine Dunkelheit entsteht da auf einmal und nicht Freude und Licht. Wenn mir solche Fragen gestellt werden, das ist natürlich jetzt ein bisschen statisch formuliert, ich gebe nicht jedes Mal die gleiche Antwort und das ist nicht immer ein Band, das ich da abspule, aber ich fange oft mit einer Frage dann an, wenn mir jemand das erzählt, wie werde ich vor dem Richterstuhl Gottes bestehen, dann frage ich sinngemäß, was zählt, wenn Gott einen Menschen zu sich ruft? Was zählt? Was ist das, was du da brauchst, was nötig ist, wenn du vor dem Richterstuhl Gottes bestehen willst? Dass sein vergossenes Blut uns reingewaschen hat von aller Sünde und Schuld? Und Jesus sagt uns, dass er unsere Gerechtigkeit ist und jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, gerettet wird und der ihn angerufen hat, gerettet ist. Gott steht zu seinem Wort. Wer Jesus Christus hat, ganz einfach formuliert im Wort Gottes, der hat das Leben. Und wer Jesus Christus nicht hat, der hat das Leben nicht. Und mir geht es so, und ich denke, dazu soll uns die Zeit des Advents ein Stück helfen. Das darf aber auch irgendwann anders im Jahr sein. Mir geht es so, ich freue mich auf den Tag, wenn all die Anfänge des angebrochenen Reiches Gottes ihren vollkommenen Glanz entfalten. Ich will das mal persönlich formulieren. Ich freue mich sehr, wenn die Schmerzen ausgemerzt sind. Als Schmerzpatient. Das ist eine Beschreibung des Himmels. Keine Schmerzen mehr. Keine Schmerzen mehr. Hey, da will ich doch hin. Da habe ich mir doch die Hacken abgelaufen. Da habe ich mich doch rumgequält schon so lange damit, da einen Weg zu suchen und keinen gefunden. Nur ein Weg mit ganz, ganz vielen negativen Nebenwirkungen. Und ich bin eingeladen von Gott in eine Zukunft ohne Schmerzen. Heute kann ich sagen, vor der Kulisse meiner eigenen Situation, hey, das weiß ich zu schätzen, was das für eine Welt ist. Da will ich hin. Kein Schmerz, kein Leid mehr. Und ich kann mich jetzt schon begeistern, wenn ich daran denke, dass die Ungerechtigkeit dieser Welt gerichtet und überwunden sein wird. Überleg dir das mal. Da wird nie wieder dir in irgendeiner Weise eine Ungerechtigkeit passieren. Nie wieder. Keiner wird dich lieblos behandeln, keiner wird böse sein, keiner wird dich missverstehen, keiner wird dich verleumden, keiner wird die Wahrheit verdrehen, keiner wird dir das Portemonnaie klauen. Eine Schwester ist das passiert jetzt in Merzig. Eine alten Schwester. Das macht die total fertig. Mit all den Papieren und die ganze Rennerei und das gesundheitliche am Ende. Es ist für sie so schlimm und so böse. Oder was ich gerade von dem kleinen Kind erzählt habe. Das wird nicht mehr sein. Menschen tun sich nichts mehr an. Wow. Willst du da nicht hin? Ist es das nicht, was du zutiefst ersehnst? Meistens dann, wenn du gerade mal im Feuer der Lieblosigkeit und der Ungerechtigkeit stehst. Dann wünschst du dir das doch auch, ne? Ich persönlich freue mich, wenn ich daran denke, Was für eine wunderbare, vollkommene Welt will Gott uns schenken. Und sie ist so vernebelt, so verstellt von so vielen. Was für eine wunderbare Welt will Gott uns schenken. Worauf darf ich hoffen? Wie wird meine Zukunft aussehen? Und wenn wir, ich sage das nochmal, wenn wir diese Gerechtigkeit auch für uns hier in dieser Welt schaffen wollen und da Kraft einsetzen, das wird uns noch mehr wehtun. Wir werden unendlich Kraft dafür brauchen. Wir können es nicht herstellen an manchen Stellen. Weil wir das Ganze der Ungerechtigkeit nicht überwunden kriegen. Weil wir das Ganze der Unvollkommenheit nicht überwunden kriegen. Es gibt dann vielleicht mal Ausschnitte, da läuft das ein bisschen besser. Und es ist auch wichtig, dass Dinge sich verändern und dass wir auch dranbleiben. Aber das, was uns zugesagt ist, die Zukunft, das, wozu wir eingeladen sind, worauf wir hoffen dürfen, das ist doch lohnend. Das ist doch, hey, das entspricht doch meiner Sehnsucht und wird mehr sein noch, als es meiner Sehnsucht entspricht. Der Richter in dieser Welt, der Herr in dieser Welt, ist das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes auf dem Thron. Das Lamm Gottes auf dem Thron. Und darum brauche ich mich nicht zu fürchten vor der Zukunft. Und der Tod hat nicht das letzte entscheidende Wort mehr, sondern der auferstandene Christus. Und wenn man die Offenbarung liest, sieht man, was das für eine starke Betonung hat. Dass Christus der Auferstandene ist, der jetzt die Herrschaft hat über alle Dinge. Damit werden die Menschen getröstet und ermutigt in den ganzen Wehen, die da beschrieben werden. Immer wieder kriegen sie den Blick darauf ermöglicht, wer Gott auf dem Thron ist, wie Gott ist und was unsere Zukunft ist. Das ist biblischer Realismus. Und oft wird uns nicht ein biblischer Realismus vorgemalt von manchem Glaubenslehre, sondern wird uns eine unbiblische Wirklichkeit vermittelt. Verwirklichung hier und jetzt. Advent ist nicht die Zeit, in der ich mich auf die Dunkelheit konzentriere, sondern auf die leuchtenden Farben der Ewigkeit. Wir müssen dazu nicht den Realitätssinn aufgeben. Das merken wir hier an dem Text. Es wird ja von nüchtern sein geredet und so weiter. Wenn wir solche Hoffnungen haben, ganz im Gegenteil, seid nüchtern und klar, wachsam mit offenen Augen. Die wirkliche Realität ist nämlich nicht mit einem flüchtigen Blick zu erkennen. Realität zu sehen, ohne Gottes Wirklichkeit zu sehen, ich darf das so hart sagen, Brüllenproblem, ist ein Sehfehler, ist eine Sinnestäuschung, eine Sehstörung. Und die brauchen wir nicht mehr haben als Christen. Wir sind von Gott beschenkt, wir dürfen Menschen sein, die die irdische Realität sehen, auch wirklich klar sehen dürfen, auch in dem Wissen um sich selbst, was wir nötig hatten, wie tiefgreifend wir erlösungsbedürftig sind und dadurch auch eine andere Haltung haben zur Ungerechtigkeit und Bosheit, die uns begegnet, nämlich eine barmherzige auch, nicht eine ständige Kriegsführung. Wir dürfen die Realität aber auch sehen als Christen, weil Gott uns die Augen geöffnet hat für seine Herrschaft, für seine Autorität über die aktuelle Situation hinaus. Wir dürfen in die Zukunft schauen. Ein Blick in die Ewigkeit. Janik hat das Wort gebraucht, Ewigkeit. Ein Blick in die Ewigkeit. Und das ist die Wirklichkeit Gottes. Jetzt. Lass uns nicht schlafen, so wird das charakterisiert. Menschen, die diesen geistlichen Realitätssinn nicht haben, lass uns nicht schlafen wie die anderen, lass uns wachen und nüchtern sein. Es gibt genug Menschen, die ziehen innerlich die Bettdecke über den Kopf. Manche dröhnen sich zu, weil es wirklich schwer zu ertragen ist, in einer zukunftslosen Gegenwart zu leben. Aber auch die Retro-Mentalität, früher war alles besser, gehört dazu, zu diesen, ich sag das mal, Sehfehlern, zum Verbleib in der Nacht, in der Sinnestäuschung, in der Blindheit. Das ist kein biblischer, kein geistlicher Realismus. In dieser Haltung seine Gegenwart gestalten, früher war alles besser. Das ist immer auch nur ein kleiner Ausschnitt. Wir haben uns heute Morgen darüber unterhalten, meine Schwiegermutter sagt das oft, früher war alles besser. In der Gemeinde war alles besser, da war alles besser, da war alles besser. Ja, früher. Und dann sieht sie nur einen ganz kleinen Ausschnitt ihres Lebens. Nämlich vielleicht eine kurze Zeit des Aufblühens. Die anderen Zeiten, die die Gemeinden erlebt haben, von denen sie sprach, die sind vollkommen vernichtet worden in der Ukraine, die Gemeinden. Früher war alles besser. Die gibt's nicht mehr. Durch Krieg und die ganze Bosheit, die da war, die Gemeinden. Und was war vorher? Wie sah die Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit aus, auch im Mittelalter, auch im christlichen Welt hier, 30-jähriger Krieg, 30 Jahre Tod und Elend unter dem Namen des Glaubens. Früher war alles besser. Sogar statistisch können wir sagen, früher war nicht alles besser. So eine Betrachtungsweise. Das ist kein Realismus, sondern die Gegenwart dürfen wir bewerten. Die Gegenwart wird unsere Sehnsucht nicht stillen. Die Gegenwart wird uns die Vollkommenheit der zukünftigen Welt Gottes nicht vermitteln. Das ist alles Realität. Das dürfen wir sehen. Aber wir dürfen den Blick frei haben auf das, was wir hoffen dürfen, was Gott uns zugesagt hat für die Zukunft. Und es gilt heute. Und in der Zukunft wird es ganz offenbar werden. Dann wird es offenbar werden. Gott ist da und unser Gott regiert. Wer so denkt und auch die Gegenwart beurteilt, der ist nüchtern. Wachen und nüchtern sein bedeutet, mit wachen Sinnen die Augen nicht zu verschließen für die Gegenwart. Es bedeutet, einen anderen Blick zu haben auf die Gegenwart, durch die Zukunftsperspektive und mit der Zukunftsperspektive. Im Römer 13,12 heißt es dazu: Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nah herbeigekommen. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Zwei Handlungsebenen werden genannt. Und das ist mir immer wichtig. Es werden Handlungsanstöße genannt. Das ist etwas, was an uns ist. Ablegen und anlegen, was hier genannt ist. Das ist nicht nur ein Thema und Danken ist nicht nur ein Thema, sondern das sind Handlungsanstöße. Zwei Handlungsebenen, die Werke der Finsternis ablegen, die Waffen des Lichts anlegen. Und es ist so, die Finsternis, die uns umgibt, nimmt Einfluss auf uns, prägt uns, unser Denken und Tun in jedem Bezugsrahmen, in der Gesellschaft, Beruf, Ehe und Familie, auch in der Gemeinde. Und darum ist das nicht, es ist an Christen gerichtet, ne? Nicht als Anfangserfahrung, sondern als Erfahrung im Vollzug der Nachfolge, dieses Ablegen und dieses Anlegen. Deshalb ist es auch immer wieder für uns persönlich wichtig, was gilt es da abzulegen, welche Denkweise, welche Haltung, welches Verhalten habe ich mir angeeignet, in welchen Ton stimme ich mit ein, unter welche, manche würden das sagen, Geist der Welt bin ich selber gekommen und stehe darin und töne seine Töne. Das kann aber auch ganz klassisch sein, sich im Licht des Wortes Gottes dem stellen, Herr, prüfe mich auf Herz und Nieren, etwas, was zu unserem Weg mit Christus bleiben gehört. Das kann sein, die Frage, wie bin ich gewesen, wie habe ich mich verhalten, zornig, neidisch, rechthaberisch, lieblos, verurteilend, dann wissen wir, dann können wir das bekennen, Umkehr durch Einsicht, bekennen, neu hingeben an Jesu Heil und Herrschaft. Das kann sein, dass ich sage, Herr, zeig mir meine Gedanken, sind die bestimmt vom Vertrauen oder von Angst? Und wenn ich das nur Angst an der Stelle wahrnehme in mir, wenn das mich bestimmt, dann muss ich mich mal fragen, in welche Denkschiene ich hineingekommen bin. In welche Wahrnehmungsschiene. Wieso kann sonst das Wort Gottes davon reden, dass wir uns freuen dürfen? Ne? Im Sinne der Vorfreude. Wo bleibt denn überhaupt noch ein Grund zur Freude, wenn ich so realistisch die Gegenwart betrachte? Wo? Anlegen, Waffen des Lichts, wir bleiben nicht bei den Defiziten stehen. Aber jeder Einzelne kann in seinem konkreten Umfeld, in seiner Familie, seinem Lebensort Verantwortung übernehmen und Christus hineintragen und seine Wirklichkeit und seine Wahrheit. Manchmal ist Seelsorge eben gar nicht mehr, als einem Menschen wieder zu sagen, was die Wahrheit ist in dem Augenblick und was gültig ist, auch in dem Augenblick. wo er nichts anderes mehr sieht als sein Problem. Und hier ist der Dreiklang auch genannt in dem Vers aus dem Römerbrief: in Glaube, Liebe und Hoffnung. Und wir beten und hoffen, aber wir helfen handeln. Wir hören nicht auf, auch in dieser Zeit nicht. Und wir haben auch nur die Kraft dazu, zu helfen und zu handeln, wenn wir selber eine biblisch-geistlich richtige Zukunftsperspektive haben. Auch als eine Quelle für Kraft und Ermutigung. Mancher muss seinen Weg radikal ändern, auch dann besonders, wenn er nichts mehr von der Hoffnung widerstrahlt. Muss man sich auch persönlich fragen, was verbreite ich in meinen Gesprächen eigentlich? Gibt es da noch eine Hoffnung, die dem anderen weiterhilft, an die er sich festmachen kann mit seiner Existenz? Eine Hoffnung, die ich in den Zusagen Gottes begründe? Oder töne ich mit ihm nur die ganze Geschichte der rein irdischen Realitätswahrnehmung? Wachen, einen klaren Blick haben für Gottes Realität, ist Grundvoraussetzung zur Hoffnung. Wenn du Gott keine Gelegenheit gibst, zu dir zu reden und dir die Augen zu öffnen, dann wird das immer weniger. Und Beten ist dann ausgelebte Erwartung, die von der gewissen Hoffnung getragen wird. Im wachenden Beten bleiben wir mit Jesus verbunden und sehen seine Zukunft. Und dadurch können wir Hoffnung verbreiten in der Gegenwart. Advent heißt für mich Hoffnung. Amen.